Eine desaströse Woche liegt hinter uns. In der Nasdaq hat es richtig geknallt, viele, viele Einzelaktien hat es richtig erwischt. Und jetzt steht natürlich die große Frage im Raum, war es das jetzt aus der Trauung von der großen Rallye oder geht es jetzt eigentlich erstmal in eine Korrekturphase über, die sich dann lohnt, um Schnäppchen zu machen? Dieser Frage werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milan Dahl, begrüße Sie ganz herzlich heute aus Chile. Ich bin in Santiago de Chile angekommen, Sie sehen es zwar nicht, aber ich habe schon wieder mein Apartment gewechselt, zwangsläufig dann, und bin mal gespannt, was mich hier so erwartet. Bin nur ein paar Tage in der Stadt, werde natürlich aber auch hier Eindrücke berichten. Zuletzt war ich, und das war mein Highlight bislang, bislang ist ja Sonntag, wo ich das jetzt aufnehme, Sonntagabend, das war das Highlight der Woche. Ich war noch in Mendoza und habe mich da noch ein bisschen umgeschaut, habe da so einen Ausflug gemacht, so ein bisschen ins Umland, denn Mendoza ist ja die Weinregion schlechthin in Argentinien. Und da kommen ja ganz, ganz viele erlesene, exzellente Weine her, insbesondere der Merlot, den ich ganz besonders schätze. Und habe dann einen Ausflug gemacht ins Valle de Uco. Wunderschön, und es ist wirklich ein interessantes Bild zu sehen, wie auf der einen Seite Palmen sind und dahinter eben schneebedeckte Berggipfel warten. Und das Ganze eben bei feinstem Wetter, bester Sonne und die gesamte Landschaft, die Anden im Hintergrund. Das ist natürlich schon wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Bild. Und ich denke auch, die paar Bilder oder die Videos, die ich hier mitgebracht habe, geben einen kleinen Einblick wieder. Wobei ich natürlich sagen kann, es ist immer nur ein kleiner Ausblick, ein kleiner Einblick natürlich in das ganze Geschehen. Aber mich hat es wirklich immer sehr beeindruckt. Ich persönlich liebe die Anden sehr und werde dann auch in der kommenden Woche, also die Woche dann da drauf, mehr oder weniger, schon wieder nach Peru gehen und mich doch noch ein bisschen länger in den Anden aufhalten, weil ich das dann wirklich sehr, sehr schön finde, auch von der Energie. Aber auch da werde ich natürlich noch weiter berichten. Ja, und damit als Ausblick, was es noch dann weiter zu erzählen gibt, gehen wir direkt mal in die Zahlen rein für die kommende Woche. Denn die vergangene Woche war jetzt nicht wirklich das, was den Markt begeistert hat. Inflationszahlen, Zinsen und all das. Und jetzt geht es eben tatsächlich in die Frage, ja, wie wird das Ganze jetzt eigentlich umgesetzt vom Markt, von der Fed, von der EZB. Und wie wirkt sich das Ganze dem auch auf die Stimmung aus und natürlich auch dann entsprechend auf die Märkte an sich. Und da reden wir eben wirklich im Großen und Ganzen über die Indizes, die Aktien, über die Rohstoffe, über die Edelmetalle, Krypto natürlich auch und auch die Währung. Ja, dafür gibt es ja die beiden Sendungen dann in dem Fall. Ja, was gibt es denn in der kommenden Woche am Dienstag? Die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, aus den USA. Jetzt gibt es ja an der Stelle noch keinen Ausblick dazu, keine Prognose, auf die ich mich jetzt irgendwie einlassen könnte. Deshalb stelle ich dazu einfach mal in den Raum. Im Großen und Ganzen wird sich hier ja auch immer, kann man hier immer auch ablesen, inwieweit geht's in die Stimmung rein. Ja, ist ja klar, ja, wird mehr eingekauft, zu welchem Preis wird man eingekauft, all das kann man sich ja mal dann dementsprechend anschauen und das Ganze im verarbeitenden Gewerbe, in den Dienstleistungen. Und es ist natürlich immer die Frage, wenn es irgendwo eng wird und zwackt, ja, was braucht man am wenigsten? Vielleicht Dienstleistungen, vielleicht werden Dienstleistungen eingespart, das kann man dann dementsprechend auch da mal ablesen. Wenn es eben gut läuft, ja, dann kann man sich ein bisschen was gönnen, dann werden auch wieder Trainings gebucht, kann ich vielleicht mal als alter, erfahrener Trainer dazu sagen. Aber ja, das sind so Themen, die man sich dazu mal anschauen kann. Dann die Verkäufe neuer Häuser aus den USA, ebenfalls noch am Mittwoch. Auch das gilt es immer zu beobachten. Auch wenn ich da jetzt nicht viel Tiefe reingeben mag, weil natürlich auch das nochmal ein Feld für sich selber ist. Aber es kommt immer auf die Qualität, die Preise und so weiter und so fort an. Also da kann man natürlich auch tief eintauchen, wenn man das möchte. Der gespannte, gerade für den DAX, ist der IFO-Geschäftsklima-Index, der dann am Mittwoch wartet. Ich bin nach wie vor skeptisch. Ich hoffe, Sie sehen es mir nach. Vielleicht können Sie es auch ein bisschen nachvollziehen. Ich bin nach wie vor unsicher, ob das sich in Deutschland wirklich als ganz so positiv dann darstellt, zumindest mittelfristig, langfristig. Oder ob das Ganze, wenn es mir irgendwann wirklich sagt, wenn die Stimmung wieder ganz gut ist, ob das nicht nur irgendwie ein Strohfeuer ist, das dann irgendwie wieder in sich zusammenfällt. Muss man beobachten. Wie gesagt, ich will jetzt nicht die Cassandra spielen, aber ich muss natürlich auch wieder sagen, immer Vorsicht dann halt mit zu viel Begeisterung, denn ich denke, da schlummert noch einiges und wartet noch einiges in der Wirtschaft. Dann am Donnerstag, denke ich, eins der wichtigsten, oder sicherlich eines der wichtigsten Punkte, das Bruttoinlandsprodukt aus den USA. Da ist natürlich die große Frage, wächst Wirtschaft, stagniert die Wirtschaft, also bleibt sie gleich oder schrumpft sie sogar? Ja, das müsste man sich dann mal entsprechend näher anschauen. und das passt auch ganz gut zu der Arbeitslosenhilfe, Erstanträge. Ich denke, da werden sicherlich die Marktteilnehmer besonders darauf achten, wie sieht es denn eigentlich aus, wie robust ist die Wirtschaft. Und da muss man natürlich auch sagen, jetzt angenommen, das BIP, das steigt deutlich über die Erwartungen, auch wenn die noch nicht veröffentlicht sind, aber das steigt deutlich, und das können Sie in den Märkten ablesen, Indizes, Intraday. Dann ist natürlich die Frage wiederum, was bedeutet das eigentlich auch für die Zinsen? Ja, denn wenn die Wirtschaft jetzt heiß läuft, dann müsste die EZB, die FED, vielleicht sogar noch die Zinsen erhöhen, um das Ganze abzubremsen, was dann dementsprechend sich negativ auf die Aktienmärkte auswirken dürfte, aber vielleicht eher positiv auf den Dollar oder eben umgekehrt. Und am Ende dürfen wir auch nicht vergessen, die Marktteilnehmer, die stricken sich das Ganze dann auch schnell mal so, wie sie es dann gerade brauchen. Ja, deshalb immer Vorsicht davor, das sage ich Ihnen als Volkswirt, schlauer zu sein als die Märkte, na, das funktioniert nicht. Also deshalb abwarten und gucken, was macht der Markt raus aus den Zahlen. Dann kann man gucken, ob man dann dementsprechend sich damit ranhängen kann. Dann am Freitag Kernrate aus dem Preisindex für den März aus den USA. Auch da darf man gerne mal schauen, was das Ganze dann bedeutet. Auch hier immer, eigentlich wie immer unter dem Hintergrund, was bedeutet das für die Fed, was bedeutet das für den Dollar, was bedeutet das für den Zinsen oder für den Leitzins und wie, was kann man daraus dann rauslesen und rausspekulieren. Tja, und das ist das, was uns erwartet. Und die Enttäuschung war ja groß. Wir wollen uns mal anschauen jetzt, wie groß die Enttäuschung war. Und deshalb gehen wir jetzt direkt mal in die Charts. Und da wartet der FDAX auf uns. Ich bin im Wochenchart, wie immer. Und ich habe ja wie immer auch die Zeichnung drin gelassen vom letzten Mal. Und Sie sehen es, der DAX hat sich gar nicht so schlecht gehalten. Das muss und darf ich ja auch sagen. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn er sich mal ganz gut hält. Die Idee war ja, dass es weiter runter geht. Und dem ist ja auch so. Ich hatte ja mal das mittlere Bollinger Band ein bisschen fortgesetzt und fortgeführt. Mal gucken. Das kommt ja eigentlich soweit auch hin. Da sind wir in die Richtung gegangen vom Wochenchart. Und im Tageschart sind wir durch das untere durchgebrochen. Und deshalb... Und das ist ja das, was ich immer wieder auch mit reinstelle. Es ist einfach die Idee, dass wenn wir an den Durchschnitt kommen, wenn wir unter das Bollinger Band fallen oder über das Bollinger Band rausgehen, dass die Bewegung einfach erstmal entweder überdehnt ist oder am fairen Preis angekommen ist und deshalb auch gerne mal korrigiert. Und das ist das, was wir hier sehen, ja, dass dann dementsprechend die Marktteilnehmer erstmal auch sich das Ganze anders überlegen und zumindest mal so ein bisschen die Karten vom Tisch nehmen, sich vielleicht ein bisschen eindecken, das eine oder andere Schnäppchen mal versuchen zu machen. Und eben auch in der Hoffnung dann daran gehen, dass sie hier vielleicht tatsächlich einfach doch irgendwo zum Low kaufen. Und das wäre hier zum Beispiel so ein Punkt, ich schaue auch immer gerne auf diese kleinen Kerzen, diese kleinen Kreise zum Beispiel, das ist so eine Möglichkeit, so eine kleine Korrektur. Das passt dann auch ganz gut, gefällt mir auch ganz gut. Also hier könnte tatsächlich zumindest mal so ein Punkt kommen, dass man dann hier sagen könnte, naja, dann darf der DAX das nochmal ein bisschen versuchen. Sagen wir mal großzügig die 18.500 zu erreichen. Das wäre offen gesagt mein Favorit. Und dann hätten wir dann sowas, und Sie kennen das ja schon mittlerweile bei mir, worauf schaue ich immer, worauf achte ich, dass dann einfach diese Schwäche, die sich hier ja schon zeigt, einfach fortsetzt, dass die Bewegung nochmal hochläuft, aber der Markt es im Endeffekt nicht weiter schafft. So, und das ist das, was wir hier letztendlich sehen können und dann das Ganze eben kippt mit der Grundidee, dass es dann eben weiter dort läuft, durch das Tief hier bei rund 17.600 durchläuft, um dann das andere Ende der Bollinger Bänder mindestens zu erreichen. Und da reden wir aktuell irgendwas über 17.300, 350, sowas in dem Dreh. Je nachdem, wie schnell das geht, irgendwo da dürfte sich das bewegen. Und im schlimmeren Fall 17.100, 17.050, 17.000 knapp. Das ist das, was ich hier aktuell ableiten kann. Ich wäre offen gesagt mehr als überrascht, wenn jetzt hier tatsächlich der DAX sich nochmal über das Hoch bewegt, sagen wir nennenswert über das letzte Hoch bewegt, dann ist das Allzeithoch über 18.839 und dann tatsächlich einfach weiter nach oben läuft. Das würde mich mehr als überraschen. Wenn der DAX es tatsächlich noch hoch schafft in irgendeiner Art und Weise, dann ist es eigentlich auch nur so ein Punkt, um nochmal einen Fehlausbruch hinzulegen, Marktteilnehmer in die Irre zu führen und dann dementsprechend von dort aus weiter nach unten zu fallen. Also in welche Richtung es auch kurzfristig geht, mittelfristig sehe ich den DAX fallen. Ob das jetzt von der einen Stufe oder von der anderen Stufe kommt, das ist in dem Fall jetzt erstmal nicht ganz so wichtig und dementsprechend auch bietet das zweite Szenario tatsächlich noch die besseren Chancen, erstens aus Positionen auszusteigen und zweitens günstigere Shortpreise dann auch zu finden. Gehen wir mal in den Tageschart, um das Ganze ein bisschen genauer zu betrachten. Und hier ist das zu sehen, was ich auch immer wieder gerne mit zeige. Die Expander-Strategie kommt hier zum Tragen. Wir sehen die Ankunft, ja, deshalb ist das ja auch diese Linie bei rund 17.650 Punkten, so in dem Bereich. Deshalb ist das ja auch ein valides und dann wirklich ein echtes Tief, weil es im Tageschart ja auch ein Tiefpunkt war, wenn nicht wirklich deutlich zu sehen. Aber das ist ja dieser kleine Kreise. Ja, da so bildet sich der dann heraus. Und deshalb kann man das auch dann als Anhaltspunkt nehmen, um zu sehen, dass da der Markt auch wieder am Freitag abgeprallt ist. Dann von dort aus ist der DAX deutlich hochgelaufen, richtig kräftig. Und dann ist eben hier einfach die Idee, dass man so in die Richtung des mittleren Bollinger Bandes läuft. Ja, das passt dann eben auf die 18.450, 500, 550. Ja, wollen wir nicht so sein. Das sollte jetzt nicht sofort gehen. Also wir reden jetzt nicht über so in einem Schwung, sondern das kann sich die gesamte nächste Woche hinziehen. Ich würde mich also nicht wundern, wenn wir eine grüne Woche sehen, was dann sicherlich den Gemütern auch hilft. Aber ich würde diese grüne Woche eher nutzen, um Positionen abzubauen, um mich einfach auf die nächste Abwärtsbewegung vorzubereiten, um dort zu günstigeren Preisen am Ende wieder einzusteigen. Ja, wenn man denn daran glaubt, dass der DAX weiterhin stark bleibt, ja, wovon ja auch erstmal auszugehen ist, dann ganz so schlecht sind die Unternehmen, die wir in Deutschland haben, jetzt haben wir auch wieder nicht, wie ich ihn vom Ausland her bestätigen kann, denn die Marken sind in Deutschland doch immer noch da. Was ich übrigens überall sehe, war heute nochmal einkaufen in Chile, sind die guten, sauer eingelegten Gurken von Kühne, ja, Sie wissen es vielleicht. Also sehe ich überall, tatsächlich auch mit deutschem Etikett. Ja, und alles vieles aus dem Bereich. So kann man ja auch mal sagen. Ne? Wenn man das vermisst, kann man überall kaufen. So, das ist das eine. Gehen wir mal weiter in den SMI, also in den Swiss Market Index, in die Schweiz sozusagen. Und schauen uns das Ganze hier an. Wir sind auch im Wochenchart. Und im Endeffekt, wir bewegen uns jetzt in der Mitte der Seitwärtsbewegung. Und zwar ist eigentlich fast genau die Mitte. Ja, und dort sind wir angekommen, sind auch hier im Wochenchart wieder hochgelaufen. Meine Idee war ja eigentlich, dass der SMI hier eben wieder hochläuft. Ja, also eigentlich bis in diesem Bereich bei rund 11.200 kommt, ist er ein bisschen hier runtergelaufen, nochmal eine Stufe tiefer gefallen und wieder hochgepumpt. Und jetzt läuft es ja eben einfach so seitwärts. Das ist so die Idee. Und ich kann mir vorstellen, dass der Seti auch so weitergeht, wenn auch ich die Kurve nochmal neu einzeichne. Wir sind jetzt nämlich hier unten. Und dann kann ich mir eben vorstellen, dass wir uns jetzt hier so bewegen. Aus dem einfachen Grund, dass der SMI eben weder für die Rallye so richtig anfällig war, noch dass der SMI für idealerweise auch die größere Korrektur jetzt auch nicht so anfällig ist, weil eben vielleicht doch das eine oder andere Unternehmen ist, das eben auch nicht so der Riesenhype ist. Ja, man hat ja viele konservativere Werte da drin. Ich sage nur eine Nestle, die ich Ihnen auch im Anschluss da noch präsentieren will, ja, die dann doch wiederum so ein bisschen als jetzt nicht sicherer Hafen ist jetzt auch übertrieben, aber ist aber nicht ganz so anfällig für Hypes und Themen angesehen wird und die man dann gerne mal so nimmt, wenn man sonst nichts einfällt oder auch so ein bisschen Risk-Off kommt, ja, dann kommt da so ein etwas langweiligerer Wert zum Tragen. Und da gibt es ja nun im SMI, ja, bitte ohne Wertung, einige von, die jetzt nicht ganz so super heiß laufen, aber irgendwie auch nicht ganz so super schlecht laufen. Und so bildet sich das dann eben hier aus. Und dann kann ich mir eben vorstellen, dass wir uns hier wirklich eher so seitwärts bewegen. Aus dem Grund eben, na, weil hier die Hype-Themen fehlen. Das ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen schlecht, auf der anderen Seite aber auch ziemlich gut. Na, je nachdem, wann man sich das Ganze anschaut. Diesmal sind wir dann mit dem Nikkei dabei. Einfach aus dem Grund, wir können ihn nicht immer unterschlagen. Und hier war das letzte Mal, als ich ihn vorgestellt hatte, war ja zweierlei Idee dabei. Ausgehend hier von der Kerze vom 8. April, ja, gab es ja die beiden Möglichkeiten, ja, relativ einfach dann zu sagen, ne, entweder fällt oder steigt. Wobei die Grundidee natürlich immerhin war, dass der Nikkei im Anschluss, egal ob er steigt oder fällt, weiter fällt. So, und jetzt ist er erstmal weiter gefallen, hat also hier diese kleine grüne Kerze nach unten hin aufgelöst, wenn man so will, so ein Harami, nach unten aufgelöst und zwar massiv in einem Rutsch. Aber wir sind auch hier an der Unterstützung, sind wir erstmal so hängen geblieben. Wobei hängen geblieben relativ ist. Es ist einfach Wochenende gewesen und die Marktteilnehmer konnten entweder nicht weiter verkaufen oder die Marktteilnehmer konnten nicht mehr neu kaufen. Ja, können Sie sich aussuchen, auf jeden Fall war Wochenende. Und wir sehen ja auch, dass jetzt hier schon die Indikation entsprechend negativ dargestellt wird. Die Idee ist grundsätzlich gewesen, dass wir hier bei rund 37.000 Punkten wieder nach oben laufen. Ich bleibe auch dabei, das ist durchaus eine gewisse Wahrscheinlichkeit, gewisse heißt, also ich halte die wahrscheinlich recht hoch, dass es in den nächsten Tagen nochmal hochläuft, um dann von dort aus nochmal abwärts zu gehen und nochmal zu korrigieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier jetzt in einem Rutsch weiter durchlaufen, auch wenn es momentan danach aussieht. Selbst wenn es am Montag jetzt nochmal tiefer geht, idealerweise läuft es hier erstmal nochmal ein Stück hoch und testet ja aber dieses gesamte Durchausbruchsniveau, um dann nochmal auf den Bereich bei rund 35.750, 720 Punkte zu fallen. Idealerweise nicht tiefer, denn Sie sehen auch mit bloßem Auge, wir bewegen uns so bei rund 50% der gesamten Aufwärtsbewegung seit Oktober. Und offen gesagt, für eine Korrektur wäre das gesund, aber auch deutlich ausreichend. Ja, man kann nicht nur sagen, die 61,8 dürfen es auch sein, dann wären wir uns im Bereich bei rund 34.100. Aber man muss es ja auch nicht ausreizen. Ja. Fakt ist, sollte der Nikkei noch tiefer fallen, ist die Stimmung schlecht. Ja. Braucht man sich nur am eigenen Depot dann anzuschauen, ob die Stimmung dann immer noch gut ist. Und mit zunehmend schlechterer Stimmung ist es natürlich dann immer schwerer, dass die Kurse dann eben deutlich wieder anziehen, sondern dann werden die Marktteilnehmer sicherlich jeden Anstieg nutzen, um sich von Stücken einfach zu trennen. Ja, sofern sie dann eben zittrige Hände haben und vielleicht Profis nachkaufen, Frage ist, ob das dann noch gerechtfertigt ist. Also, deshalb die Idee ist grundsätzlich, dass man so rund die 35.700 sowas in dem Bereich sehen könnte, aber idealerweise maximal vielleicht noch eine Kurve nach oben dreht, auf die rund 38.400, um dann eben abzusteigen. So, das sind die Möglichkeiten, die ich bei Nikkei sehe und der ist natürlich auch stellvertretend für den gesamten asiatisch-pazifischen Raum. Da schauen wir uns ja einen der großen Verlierer an. Ja, das ist nicht nur der Nikkei, sondern vor allen Dingen auch der S&P 500. Denn der S&P 500, dürfen wir auch nicht vergessen, ist ja der Leitindex für die Welt. Auf den schauen alle. Alle wollen sich mit dem S&P 500 vergleichen. Warum, ist mir offen gesagt schleierhaft. Aber am Ende sind natürlich alle großen, namhaften Aktien, auf die man so landläufig kommt, sind im S&P 500 vertreten. Von daher, na gut, es ist auch keine Überraschung, dass sich alle daran orientieren. Am Ende, wir sind jetzt am mittleren Bollinger Band angekommen. Wir haben ja eigentlich so eine ähnliche Situation wie auch im DAX. Das heißt, wir haben ja so diesen Bereich, dieses Zwischentiefs, nicht wirklich signifikant. Aber so den Bereich haben wir erreicht. Wir sind bei, wir sind bei knapp 4.963, also 5.000 Punkten. Und man kann auch durchaus 4.940 so sehen, das wäre so das Tief hier von dem kleinen Korrektur-Shooting-Star-Hanging-Man vielmehr, den man dann in der Woche hier vom 12. Februar sieht. Und da sind wir eigentlich da dran. Und wir sind eigentlich hier genau auch an der Idee angekommen, die ich auch schon beim letzten Mal mit eingezeichnet habe, dass also deutlich runtergeht, das mittlere Bollinger Band erreicht wird und dann aber wieder hochgeht. So. Die Prognose hierbei ist, dass es deutlich wieder hochgeht. Das ist natürlich die Frage, ob das jetzt tatsächlich passiert. Ich bleibe dabei, kann mir vorstellen, vielleicht nochmal hier runter tippen und dann hoch zu laufen. Wohin? Das ist die große Frage. Ich kann mir auch hier vorstellen, dass wir dann so in diesen Bereich, nachdem wie schnell das geht, von rund 5.180, 5.200 Punkten kommen. Das ist das, was mir hier am ehesten zu einfällt und was mir auch am ehesten gefallen würde. Denn auch hier hätten wir dann die Idee eines Doppeltops, einer M-Umkehr, die jetzt zwar nicht den Double-Touchdown erfüllen würde auf Wochenbasis, den ich ja sonst auch immer gerne mit anschaue, aber der trotzdem deutlich macht, die M-Formation ja, aus höherem Hoch und höherem Tief, ja, ist das hier diese ganze Strecke, wird es auf einmal dann höheres Hoch, höheres Tief, tieferes Hoch und Moment mal, irgendwas ist hier schiefgelaufen, dann dem tieferen Tief, was den S&P 500 dann dementsprechend in den Bereich von rund 4.800 Punkten bringen darf. Dann darf diese Bewegung auch wieder abgeschlossen sein. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Und sollte das nicht reichen, stehen irgendwann die 4.700 Punkte zu Buche. Legt das mal vorsichtshalber rein. Nur, dass ich dann sagen kann, ich habe es ja mal angezeichnet. Ja, das wäre so der Bereich hier bei rund 4.650, 4.700 Punkten. Also in dem Dreh bewegt sich das Ganze. Und das ist so eine Geschichte, das wäre so das Maximum momentan herleitbar. Idealzustand wäre für mich tatsächlich zu sagen, bei 4.800 konzentriert sich dann die Rallye wieder auf weitere Bewegungen nach oben. Und dann darf man ja auch wieder neue Allzeithochs machen. Und dann hat man ordentlich korrigiert, nämlich ungefähr, na, nicht ganz 50%, aber muss man auch nicht ganz genau sein. So in dem Bereich. Das reicht dann auch. Und man hat ein paar zittrige Hände rausgeworfen und man hat ein paar neue Kurse zum Nachkaufen gefunden. Und damit ist eigentlich auch der Korrektur Genüge getan. Und wenn man genau sein will, dann kann man sich hier so überlegen, ob man hier nicht dann so eine Flagge daraus zeichnet. Ja, die sich dann so in dem Bereich hier bewegt. Und wie wir wissen, hängt die Flagge dann auf Halbmast. Dann können Sie halt überlegen, ob der Markt dann nicht nochmal rund 1000 Punkte macht. Ja, dann müsste man dann sagen, bei 6100 Punkten wäre dann die ganze Geschichte da. Also Sie sehen es, ich bin jetzt nicht immer nur bearish, ja, sondern ich kann mir eben vorstellen, wenn eben das alles läuft, und da reden wir dann halt über, ist ja ein Wahljahr, ja, auch das wartet dann natürlich auf uns und das könnte dann so eine Situation sein, über die man dann halt nochmal in der zweiten Jahreshälfte spricht. Ja, so lange ist ja nicht mehr bis dahin, aber erstmal müssen wir die Korrektur machen, das wäre gesund und so könnte ich mir vorstellen, dass sich das am ehesten darstellt, aber auch am idealsten darstellt. Ja, so. Dann gucken wir mal, ob es so kommt. Wir gehen in die Nasdaq, die ist nämlich für all das Desaster verantwortlich. Und Sie sehen es, wer hoch fällt, kann auch tief hochsteigen. Meine Güte, wer hoch steigt, kann auch tief fallen. Ja, ich bin noch nie hoch gefallen, höchstens die Treppe, aber auch nicht so wirklich. Also wer hoch steigt, kann auch tief fallen. Und Sie sehen es, dieses Rounding, das ich hier mit eingezeichnet hatte irgendwann mal, das hat sich hier auch so vollzogen. Aber die Grundidee, dass es sich eigentlich hier so langsam schleppend nach unten bewegt, wurde etwas überrollt geradezu, kann man das so sagen. Heißt also, es ist jetzt nicht schleppend und zögerlich gelaufen, sondern massiv und rapide in der einen Woche. Und das ist halt auch immer das, was man sich so klar machen darf, dass so diese ganze Konsolidierung, diese ganzen wenig volatilen Phasen sich irgendwann entladen. Und leider immer in die falsche Richtung, wenn man zumindest hier investiert war. Und das ist das, was man sich immer wieder klar machen muss. Es bieten sich immer Gelegenheiten und man hätte genauso sagen können, naja, aber hätten wir doch hier so drei schwarze Kerzen oder rote in dem Fall, ja, three black crows, und hätte sie wieder ansteigen können. Aber es hätte im Endeffekt genauso ausgesehen wie hier jetzt eben auch und damit völlig unbefriedigend. Schauen wir uns mal diese gesamte Kerze an, die gesamte Woche. Dann reden wir über 1200 Punkte und noch ein bisschen mehr. Und das ist massiv. Ich meine, überlegen wir uns das mal. Ja, das ist wirklich ein massiver Down-Move, um das mal auf Englisch zu sagen. Vergleichen Sie das mal mit den ganzen anderen Kerzen. Und sehen wir mal hier ganz am Anfang, im November, Oktober, Ende Oktober, dass das Ganze hier so losging, die gesamte Rallye, ja, wie stark und kräftig sich die Kerzen hier gezeigt haben. Und wie langsam und zögerlich das Ganze hier gelaufen wurde. Und da sagen wir Sicherheit, 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 große Sicherheit. Und man wurde immer unsicherer. Ja, so als ob sie auf dem Berggipfel schon die Sauerstoffmaske brauchen. Ja, dann kommt dann irgendwann der Heli und holt sie ab. Ja, so sieht die ganze Sache aus. Und der Punkt ist, jetzt ist eigentlich die Bewegung schon ausgereizt, die ich mir so mal überlegt hatte. Ja, die passt ja auch zu dem, was ich im S&P auch gezeigt hatte. Dass wir bei rund 16.800 eigentlich schon das Korrekturziel erreicht haben, das ich mir hier so mal irgendwann zurechtgelegt habe oder was ich mir auch mal dann auch dargestellt hatte. Und bei der Massivität, die wir haben, kann ich mir gerade vorstellen und im Momentum, dass wir auf die 16.000 kommen. Idealerweise von dort aus abprallen. Also 16.800 sollte das nicht reichen und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir auf die 16.000 fallen. Ja. Klar, hier haben wir noch ein Zwischentief. Mal gucken, ob das dann hält. Ja, bei rund 16.400, 16.380. Ja, aber eigentlich haben wir hier dieses Tief, oder das letzte Hoch, ja, das letzte Hoch vom Juli 23 bei rund 16.062. Und ob jetzt irgendwie 10, 20, 30 Punkte mehr oder weniger, na, das sei mal dahingestellt. Aber in dem Bereich idealerweise dreht die Nasdaq nach oben. Und Sie sehen es mit bloßem Auge, damit haben wir schon mehr als 50% Wertzuwachs vernichtet. Gehen wir mal genau in die Fibonaccis, dann kann man sich das ein bisschen besser darstellen. Ja, da bewegen wir uns nämlich hier bei 61,8%. Und das ist tatsächlich die maximal Korrektur, die gesund ist. Ja, die ist so gesund, dass hier eben tatsächlich die meisten zittrigen Hände sich getrennt haben und diejenigen, die sich wirklich informieren und sagen, naja, jetzt ist sie ja billiger geworden, die Aktie, jetzt kann ich ja noch mehr davon kaufen, dass die dann auch zugreifen. Sollten die das nicht tun, dann werden die ihre Gründe haben und dann fällt die Nasdaq noch weiter. So, also das einfach mal hier so als Grundidee. Ja, da kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Schauen wir mal, wie es so kommt. Aber die letzte Woche hier, die macht mich wirklich skeptisch. Und deshalb bin ich eher der Meinung, dass wir die rund 16.000 sehen. Kurzer Blick in den Tag. Dann können wir auch den Schuldigen sehen für das Desaster. Das ist nämlich der Freitag, wo hier eben tatsächlich alle Register gezogen wurden, um sich eben von den Stücken zu trennen. Und Sie sehen auch hier, wie sich das dann hier so langsam aufbaut. Der Dienstag war noch ein bisschen unentschlossen. Ne? Könnte man sagen, oh, Turnaround Dienstag, aber irgendwie nicht. Der wurde rausgenommen und zack, durch die Unterstützung durch am Freitag. Und zwar ja, auch auf Schlusskursbasis. Damit ist der Weg nach unten frei. Mittelfristig oder nicht mittelfristig, sondern kurzfristig darf hier auch gerne nochmal der Move kommen. Ja, das wird uns hier dann so in diesem Bereich des Ausbruchs sehen. Das kann nochmal Montag oder Dienstag passieren, dass man sich so auf die rund 17.371 bewegt. Aber im Großen und Ganzen ist das nur ein kurzer Move, kurze Bewegung nach oben, um einfach nur das Durchbruch-Szenario durchzutesten, um dann von dort aus nochmal weiter runterzufallen. Also das ist so die Idee für die Nasdaq. Und zu guter Letzt aus den Indizes der Dow Jones. Und wir sehen es, der hat sich eigentlich genauso wie der DAX relativ wacker gehalten. Und da haben wir wieder oder auch wie der SMI, da haben wir eben wieder die langweiligen Industriewerte, die langweiligen klassischen Werte. Aber er hat ja auch schon angedeutet, habe ich gerade wieder gemacht, dass es sich eigentlich hier so eher seitwärts bewegen sollte. Und die Chancen stehen auch gut. Ja, wir haben jetzt hier so ein Spinning Top Doji, also eigentlich so ein Kreise mit längeren Beinchen. Und jetzt kann es hier idealerweise auch ein bisschen weiter aufwärts gehen. Jetzt dürfen wir auch nicht zu viel erwarten, sagen wir mal rund 39.300, 400 oder 350, vielleicht 400, müssen wir mal gucken, für 500, sowas in dem Dreh, um dann da weiter lang zu pendeln. Dann kann man hier auch mal runtertauchen, kann man hier wieder so ein bisschen lang pendeln. Ja, weil hier eben, und das ist wiederum der Punkt, erstens ist es langweilig, ja, passiert ja nichts. Und dann ist es eben nicht langweilig, weil eben nichts passiert. Ja, an der Nasdaq wird es eben heiß gegessen, aber dann leider auch heiß getrunken. Und dann hat man eben das entsprechende Problem. Und das ist eben das, was wir bei beim Dow Jones und auch beim DAX an der Stelle jetzt noch nicht so haben. Ja, auch wenn der DAX ein bisschen anders nochmal aufgestellt ist. Aber gerade im Dow Jones geht das Ganze aus meiner Sicht jetzt etwas ruhiger ab. Und dann kann man dort vielleicht mal schauen, ob man sich etwas konservativer aufstellt, etwas langweiliger aufstellt, etwas mehr Blue-Chip-artiger aufstellt für die kommenden Monate, wenn man dann unbedingt sich überhaupt investieren will. Soweit zu den Indizes. Wir gehen mal in die Einzelaktien und ich habe sie Ihnen mal mitgebracht. Ich will jetzt nicht rumunken und ich will auch nicht mir selber dauernd auf die Schulter klopfen, aber ich habe es ja gesagt. Nvidia, hier ist der Shooting Star und ich hatte ja schon Nvidia zuletzt auch mit besprochen, aber einfach, weil es wirklich so ein immens wichtiges Thema ist. Hier ist der Shooting Star, ja, auch zum selber mitlesen. Ja, so ist es ja kein Hexenwerk. Ja. Also Shooting Star, grundsätzlich Verkaufssignal, nicht bestätigt, hier immer noch nicht bestätigt, aber wir sehen, wie schwer die Marktteilnehmer es haben, hier neue Hochpreise zu bilden, neue Hochkurse zu bilden, deshalb hier kommt dann die Aufgabe. Ja, man hat es einfach irgendwie doch nicht hingekriegt, die Woche vom 8. April nochmal irgendwie der Versuch hier hochzulaufen, noch nicht mal ein neues Hoch jeweils erreicht. Da ist das Thema einfach erledigt und dann werden die Karten vom Tisch genommen. Und jetzt immer das Gleiche. Es braucht einen Funken, um das Ganze dann zum Kippen zu bringen. Dann ist die Hoffnung weg, dann sagt man, ja, es gibt eben kein frisches Geld, es gibt kein billiges Geld. Zinssenkung, was weiß ich, Inflation ist irgendwie immer noch da, keine Ahnung, Bitcoin-Halving ist auch durch, ja, das war ja am Freitag schon vielleicht absehbar, ist ja klar. Ne? Ob das jetzt da eine Rolle spielt, keine Ahnung, aber es ist auch völlig egal, was da reinfließt, es ist einfach irgendetwas, was dann den Ausschlag gibt und was die Marktteilnehmer dann einfach zum Rückzug bewegt und das ist das, was wir hier sehen. Da sagen sie sich, na toll, das hilft mir jetzt aber auch nicht weiter, wie geht es denn jetzt weiter mit der Nvidia? Und hier kann ich natürlich immer wieder auch darauf verweisen, dass es, das war eine der Ideen, ja, entweder so ein bisschen seitwärts unterzufallen oder fallen, Ja, hier kann ich immer nur sagen, schauen wir uns mal den kleinen Durchschnitt 20 an. Der wartet eben aktuell im Bereich von rund $700. Und offen gesagt kann man dann gleich sagen, gehen wir mal an die $660 ran. Das wäre idealerweise so ein Punkt, wo man dann zumindest mal so anfangen kann, wohlwollend wieder über die Nvidia nachzudenken. Da haben wir einen kleinen Durchschnitt erreicht, was so viel ist wie ein fairer Wert, ja, wenn man das so sagen will. Was aber der Durchschnitt ist der letzten 20 Wochen. Ja. So. Und wir haben da so einen gewissen Tiefpunkt erreicht, so ein Zwischentief, das auch nicht wirklich markant ist, aber immerhin das Einzige, an dem wir uns orientieren können. Und das ist eben genau das, was ich immer die ganze Zeit gesagt habe. Wenn es so steil aufwärts geht, ohne dass wir über die nennenswerte Korrektur haben, dann wird die Korrektur, die kommt, nicht nur nennenswert, die wird übel. Und das ist das, was wir jetzt sehen. Ja, und natürlich zieht dann so eine Nvidia den gesamten Markt mit. Ist ja klar. Ja, und deshalb, hier wollen wir mal schauen, rund $700, ja, da wollen wir jetzt nicht über die einigen 5 reden, sondern rund $700, da darf man mal schauen, und das passt auch hier ganz gut. Sie sehen es auch hier, sind wir relativ bei rund 50%. Vielleicht reicht es. Ja, vielleicht reicht es tatsächlich, damit die Nvidia wieder weiter ansteigen kann. Wer langfristig an die gesamte Geschichte hält, wird da sicherlich Kaufkurse entdecken. Dann hätte man nämlich schon mal so ungefähr knapp $300 gespart. Ja, ist ja auch Geld. Und unter dem Aspekt kann man sich das Ganze anschauen. Sollte Nvidia weiterfallen, dann ist nämlich hier zwischen rund $660 und $500 gar keine Unterstützung. Nichts. Heißt also, der Weg ist frei für den freien Fall. Das ist die bittere Wahrheit dabei. Und dann wäre die gesamte Aufwärtsbewegung von Januar 24 bis zum Hoch vom 4. März, oder nicht von der Woche vom 4. März, bei rund $974 komplett ausgelöscht. Eine Situation, die keiner wirklich sehen will und die sicherlich den Markt deutlich durchschütteln und verunsichern dürfte. Deshalb ist das hier für mich $660 der Dreh- und Angelpunkt für Nvidia. Und damit eigentlich auch offen gesagt für die Nasdaq. Schauen wir uns also mal an, wie die ganze Sache sich weiterentwickelt. Spannende Sache, deshalb werde ich das auch weiter mit beobachten. Ja, was könnte es jetzt anbieten? Ich habe Ihnen mitgebracht die Nestle. Man höre und staune. Gar kein Hype, aber am Ende hat doch jeder irgendwie ein Produkt davon im Haus, im Kühlschrank, im Schrank, in Gebrauch. Kauft sich, hat es gekauft, wird es kaufen. Ja, Sie kennen das Spiel und genau deshalb schaut man sich die Nestle ja auch an. Und das, was ich Ihnen hier mitgebracht habe aus der Nestle im Wochenchart, ist die Idee, Sie sehen es vielleicht schon, eines Ws. Das, was ich Ihnen in den Indizes als Doppeltop verkauft habe, ja, stelle ich Ihnen jetzt hier als Doppelboden vor. Und zwar im Rahmen eines Double Touchdowns, den man nahezu fast perfekte sieht. Ja, da muss man ein bisschen großzügig hinwegsehen, ist man 1 Cent ungefähr unter dem Bollinger Band oder ein Rappen. Aber nichtsdestotrotz, wir sehen es hier. Und die Idee ist es hier, dass man darauf achten kann, ja, wenn man dann diesen Doppelboden aktiviert sieht, dann wäre das mit dem Bruch des Hochs bei 96 Franken 30 Rappen. Mit der Idee zuallererst mal, dass es von dort aus weiter nach oben geht. Da, wo das obere Bollinger Band ist, und zwar bei rund 100 Franken, da kann es mal wieder nach unten laufen. Dann stellt sich die große, große Frage, ob die Wende beginnt. Für mich ist die Idee ja immer die gleiche, ja, dass man dann sich hier am mittleren Bollinger Band orientiert und der Markt eben erst von unten dagegen läuft, abprallt, durchbricht, von oben gegenläuft, abprallt und wieder nach oben geht. Da ist für mich der Dreh- und Angelpunkt für eine Wende. Und das gilt es dann eben zu beobachten, nur dass Sie wissen, worauf ich achte. Können Sie auch mal darauf achten, wie das hier so läuft. Aber das wäre für mich so eine Idee, wenn man da sagt, naja, wenn jetzt Tech irgendwie zu heiß gelaufen ist, die Unsicherheit da ist, aber irgendwie das, was bei Nestle angeboten wird, im Grundsatz braucht das jeder irgendwie. Ja, oder wie Warren Buffett sagt, Kaugummi kauen kann man immer. Sowas in dem Dreh. Dann ist da sicherlich was dran und dann wäre so eine Idee jetzt vielleicht mal einen weiteren, tieferen Blick wert. Und wenn man sich das Ganze mal auch hier so von Unterstützungs- und Widerstandsgedanken anschaut, dann sind wir ja auch in so einem Bereich, der ja auch eine gewisse Relevanz haben darf. Ne? Passt ja auch hier ganz gut, wenn man 2019 anschaut. 2021, dann ist es doch hier eigentlich ganz interessant und bietet ja, ganz interessante Einstiegsmöglichkeiten, wenn man die Karte spielen möchte. Und zu guter Letzt, ich habe Ihnen Apple mitgebracht. Ach, Apple. Was soll das denn jetzt? Apple bricht nach unten durch. Damit ist die Variante 1 vom Tisch, dass wir hier nämlich diese grüne positive Kerze als Abprall vom unteren, von der unteren Kante der Seitwärtsbewegung nehmen können. Mit der Idee, dass es nach oben läuft, eben dann auf die rund 200 Dollar. Und was macht Apple? Genau das Gegenteil. Ja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, kann man dann nur sagen. Wo fällt er hin? Auf 157,50, 158, so in den Bereich. Und offen gesagt, ich bin jetzt nicht überrascht, ich bin eher enttäuscht. Damit wir uns richtig verstehen, ich halte selbst keine Apple-Aktie, aber ich beobachte natürlich Apple gerne, weil viele sich auch damit beschäftigen. Und ich fand und finde natürlich auch so diese Bewegung ganz spannend, weil Apple ja auch ein bisschen losgelöst ist von dem ganzen AI-Hype. Und wer die Textkorrektur beim Tippen kennt, der weiß warum. Aber das hat damit nichts zu tun. Im Endeffekt, es geht in den ganzen Bereich 156, 55, sowas in dem Bereich. Dort darf Apple gerne umdrehen. Tut es das nämlich nicht oder tut die Aktie das nämlich nicht, dann bewegen wir uns eigentlich über 147 oder 148, bewegen wir uns nach unten auf die 141 ungefähr, so in dem Bereich. Und auch das ist noch nett gemeint. Also Sie sehen, wir sind auch hier an so einem Dreh- und Angelpunkt. Wenn die Range nach unten verlassen wird, dann ist es schwer, wieder reinzukommen. Und es ist idealerweise maximal bei rund 158 jetzt mit dem Abverkauf bei Apple Schluss. Alles andere, und das muss man sich natürlich dann auch wieder klar machen, jetzt hören die ja nicht auf, Produkte zu entwickeln. Wer an Apple glaubt und wer da irgendwie Spaß dran hat und sagt, Mensch, irgendwie ich suche mal einen günstigen Einstieg, der ist sicherlich bei 140 Dollar einigermaßen glücklich, dann sich mittelfristig positionieren zu können. Das heißt nicht, dass es dann nicht nochmal weiter runtergehen könnte, so auf 130 oder so. Aber das heißt, dass zumindest wieder Raum nach oben ist und auch wieder Fantasie nach oben ist. Denn Geschäfte werden ja nach wie vor gemacht. Ob die lukrativ sind, muss man dann sehen. Aber das Unternehmen ist ja jetzt nicht auf einmal von heute auf morgen nicht mehr innovativ oder interessant. Ja, muss man eben auch immer dazu sagen. Und deshalb sind so eine Preise dann durchaus immer mal einen Blick wert, wenn man sich mittelfristig orientieren will und nicht nur nach Swings sucht. Ja, das muss ich ja dazu auch ganz klar sagen. Ja, Swings sind immer nochmal, oder Schwünge sind immer noch eine andere Sache. Aber wenn man sich mittelfristig positionieren will, dann wird man hier sicherlich schon mal etwas genauer hinschauen. Ja, damit haben wir es auch schon wieder für die Woche. Ich werde jetzt die nächsten 3 Tage oder 4 Tage knapp hier in Santiago de Chile unterwegs sein. Ich bin wirklich gespannt. Was mir aber schon mal aufgefallen ist, habe mal ein paar Sachen eingekauft. Preislich sind wir hier eigentlich relativ nah am Westen. Also Lebensmittel sind eigentlich ein bisschen höher. Ich bin gespannt, wie sich die ganze andere Geschichte darstellt. Heißt mal so in Restaurants gehen, aber auch so, wenn man sich sonst mal ein paar Sachen anguckt, wenn man sich so die üblichen Marken anschaut, Ralph Lauren, also Polo oder so, ist man hier so beim Hemd, was habe ich gesehen, 95 Dollar. Ja, ist ja hier ein, 95 Dollar ungefähr oder 95 Euro. Ja, ist schon mal ein bisschen günstiger als in Argentinien, wen wundert's. Aber auch günstiger als in, wo war ich zuletzt? Genau, in Paraguay. Genau. In Paraguay. Also Paraguay war es auch etwas teurer. Von daher, dass man so, um das Ganze einzuordnen, ist die Inflation hier nicht ganz so weit gelaufen. Aber jetzt muss ich mal weiter im Detail schauen. Vielleicht kann ich auch mit ein paar Leuten sprechen. Mal schauen, was diese dazu sagen. Und dann werde ich davon auch berichten. Also in diesem Sinne, ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und wir sehen und hören uns wieder, wenn Sie mögen, am Donnerstag dann mit Fast & Forex. Und bis dann erstmal alles Gute, Ihr Wieland Alt.